Schönen guten Tag, Frau Rulofs.
Guten Tag.
Frau Rulofs, gibt es im Breitensport in Deutschland ein flächendeckendes Problem mit sexualisierter Gewalt gegen Kinder oder an Kindern?
Das können wir leider noch nicht mit Sicherheit sagen. Also dazu fehlen uns aktuell tatsächlich noch Daten, empirische Daten aus der Forschung. Wir haben Informationen über Einzelfälle im Breitensport, aber auch im wettkampforientierten Sport, im Leistungssport. Aber es fehlt bisher noch an Studien dazu.
Untersucht wird ja auch eben im Sport eigentlich alles und es gibt auch Projekte gegen alles, Rassismus, Homophobie, Intoleranz. Warum ist dieses Thema offensichtlich immer noch so randständig, dass es nicht mal Zahlen und Studien dazu gibt?
Ja, in der Tat ist das ja ein Tabuthema, wie Sie eben sagen. Und es gab schon in den 90er Jahren auch in Deutschland Veröffentlichungen zum Beispiel dazu. Das war auch die Zeit, wo erstmalig im Sport beispielsweise Vorfälle von sexualisierter Gewalt in den Medien auftauchten. Und das war damals Anlass dafür, eine Studie in Auftrag zu geben. Die Kollegen, die das damals gemacht haben, Birgit Palzkill und Michael Klein, haben auf der Basis von Interviews auch unter anderem mit Betroffenen von sexualisierter Gewalt damals eigentlich zum ersten Mal auf das Problem aufmerksam gemacht und auch das Tabu gelüftet. Allerdings war es nicht unbedingt so, dass die Studie auf eine sehr starke Resonanz im Sport gestoßen wäre. Also es gab einige Verbände, die dann anfingen, daraufhin auch Präventionsmaßnahmen zu entwickeln, das Thema ernst zu nehmen und auf ihre Agenda zu nehmen. Aber doch nur wenige, muss man im Rückblick sagen.
Das ist ja sehr ähnlich wie bei Kirche, bei Schule, also überall, wo Kinder betreut werden von Erwachsenen. Gibt es da zwischen diesen Institutionen und auch innerhalb des Sports so Parallelen von den Opfergeschichten, die Sie kennen? Gibt es so ein typisches Abhängigkeitsverhältnis, aus dem so sexuelle Übergriffe entstehen?
Ja, also es sind halt immer solche Konstellationen oder sehr häufig solche Konstellationen, wo Abhängigkeiten bestehen. Das kann in der Schule der Lehrer, die Lehrerin sein gegenüber einem Kind. Das kann eben aber auch im Sport der Trainer sein gegenüber einem Athlet oder einer Athletin. Und die Abhängigkeitsverhältnisse, die da bestehen, sind erstmal aufgrund des Alters gegeben, sind aber auch schlicht und ergreifend aufgrund des Kompetenzvorsprungs der Trainer beispielsweise gegeben. Und sie sind dann in manchen Bereichen natürlich nochmal besonders stark, wenn die jungen Sportler ganz dringend gemeinsam mit dem Trainer zum Beispiel sportlichen Erfolg erreichen möchten. Bei den Fällen, die bekannt wurden, ist das sehr auffällig, dass zum Beispiel oftmals Sportler oder Sportlerinnen darin involviert waren, die durchaus eine sehr vielversprechende Karriere vor sich hatten. Also die zum Beispiel auf dem Sprung waren in die nationale oder internationale Spitze. Und wenn dann zu dem Zeitpunkt aus dem Verhältnis zum Trainer ein Gewaltverhältnis wird, wo Missbrauch stattfindet, dann ist es für die jungen Menschen durchaus sehr schwierig, dieses Gewaltverhältnis überhaupt zu erkennen und dann auch zu unterbrechen, sich da zu entziehen.
Wenn wir eben bei diesen Einzelfällen sind, die bekannt geworden sind, die Dunkelziffer ist ja sicherlich sehr hoch. Welche Möglichkeiten haben diese Opfer zur Hilfe? Gibt es Opferverbände? Gibt es direkt Beratung? Gibt es darauf spezialisierte Psychologen? Was ist also, wenn man selber Opfer wird von so einem Fall?
Ja, wenn einem das passiert im Bereich Schule, Vereine, Sportvereine, Freizeiteinrichtungen, gibt es grundsätzlich, oder natürlich auch in der Familie, gibt es grundsätzlich Institutionen, die Beratung anbieten. Das ist in der Regel in jeder größeren Stadt vorhanden, aber auch übergeordnet Kinderschutzbünde und Opferschutzorganisationen, die sich da engagieren. Da gibt es sicherlich Hilfe. Aber für Betroffene, vielleicht auch insbesondere im Bereich des Sports, ist es natürlich auch wichtig, eine Ansprechperson im Bereich des Sports zu haben, weil eben gerade auch noch die eigene sportliche Weiterentwicklung zum Beispiel diskutiert werden muss bei einem solchen Vorfall oder die Abhängigkeit, die man gegenüber einem Trainer oder auch Vereinsfunktionären hat. Und da ist es inzwischen so, dass wir seit einigen Jahren, also angestoßen seit 2010 eigentlich und vor allem durch die Deutsche Sportjugend angestoßen, Ansprechpersonen in den großen Fachverbänden und auch bei den Landessportbünden haben. Das heißt, es gibt auf der Kinderschutzseite der Deutschen Sportjugend beispielsweise konkrete Namen von Personen in Verbänden, die auch angesprochen werden können. Es ist noch nicht so, dass es im Sport beispielsweise sowas wie eine Opferschutzorganisation gibt, die auch von Opfern selbst, von Betroffenen selbst vorangetrieben wird. Das ist nicht der Fall, aber es gibt in den Verbänden Ansprechpersonen für dieses Thema.
Wir haben jetzt natürlich, auch zu Recht, über die Opfer gesprochen. Ich mag noch mal einen Blick werfen auf die Täter. Wie ist das, wenn die überführt werden? Gibt es da, welche Mechanismen greifen dann innerhalb des Sports, dass sie zum Beispiel nicht mehr als Sportlehrer auch in einem anderen Verband tätig werden? Gibt es da ein System, das zumindest nachträglich dann andere Jugendliche und Kinder schützt?
Ja, das ist eine der ganz heiklen Fragen bei diesem Thema, die Sie ansprechen, wo in der Tat auch noch im Grunde genommen Grauzonen bestehen und auch rechtliche Grauzonen, weil wir natürlich auch auf der einen Seite den Datenschutz befolgen müssen und auf der anderen Seite aber das Bedürfnis haben, Kinder zu schützen. Und das lässt sich nicht immer, so gut übereinbringen. Denn man kann sich vorstellen, also beispielsweise die Einrichtung einer, ich nenne das jetzt mal etwas salopp, schwarzen Liste von Funktionsträgern im Sport, die vielleicht schon mal auffällig geworden sind, wie will man das aus datenschutzrechtlichen Gründen regeln? Das ist ja nicht so einfach, das sollte man auch nicht einfach pauschal beschließen. Es gibt Länder, beispielsweise die Niederlande, die so arbeiten und die auch tatsächlich solche Blacklists erstellt haben. In Deutschland ist das noch nicht der Fall und wir wissen auch nicht, ob das überhaupt aufgrund der rechtlichen Gegebenheiten entwickelt werden kann. Ein ganz basales Instrument ist ja letzten Endes die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses, was auch im Grunde genommen Vereine ja sehr einfach von ihren Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen verlangen können, dass ein solches erweitertes Führungszeugnis vorgelegt wird. Dort wären zum Beispiel einschlägige Vorbestrafungen in diesem Bereich auch enthalten. Und also das ist zumindest mal eine Möglichkeit, die Vereine und Verbände haben.
Sehen Sie da Bestrebungen von den Verbänden oder auch in der Politik, sowas möglich zu machen, dass man diese Führungszeugnisse braucht?
Also es gibt aufgrund des neuen Bundeskinderschutzgesetzes durchaus Möglichkeiten, das auch im Sport einzusetzen. Allerdings ist es so, dass zum Beispiel nach wie vor sehr schwierig ist die Handhabung, ob auch ehrenamtliche Funktionsträger in Vereinen, und wir haben ja eine sehr hohe Zahl an Ehrenamtlichen in Sportvereinen, ob die auch ein solches erweitertes Führungszeugnis verpflichtend vorlegen müssen. Und das ist zurzeit so, also da gibt es also sehr stark unterschiedliche Handhabung in den einzelnen Kommunen, denn letzten Endes überlässt das Bundeskinderschutzgesetz den Kommunen die Regelung dazu, ob denn Vereine von ihren Ehrenamtlern ein solches Führungszeugnis verlangen können.
Jetzt ist bei alledem, was wir besprochen haben, natürlich die beste Lösung Prävention von allen Seiten. Wenn man jetzt natürlich vor allem auf der Elternseite steht, die also intervenieren kann, was kann man tun, um einerseits seine Sinne zu schärfen für mögliche Gefahrenherde und auch eben vorzubeugen, seine Kinder zu schützen, ohne dass es in irgendwie so eine Art Hexenjagd endet, dass man guckt bei jeder Berührung, ob das nicht jetzt schon ein Übergriff sein könnte?
Ja, also grundsätzlich ist schlicht und ergreifend der offene Umgang mit diesem Thema mal eine ganz basale Voraussetzung dafür, dass sich Eltern auch sicher sein können, dass ein Verein das Thema zum Beispiel ernst nimmt. Vereine, die beispielsweise in ihrem Leitbild oder auch in ihren Satzungen, auf ihren Veröffentlichungen zu diesem Thema etwas sagen und dazu Stellung beziehen, da dürfen wir ja zumindest auch schon mal vermuten, dass sie sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Das würde ich schon mal als positiv werden. Das gibt uns natürlich alles keine Garantie dafür, dass in diesem Verein nichts passiert, weil bei dieser ganzen Entstehung von sexualisierter Gewalt sind ja auch nicht nur die Vereine beteiligt, sondern letzten Endes auch die Verursacher oder die Täter. Da können wir auch nicht alles steuern, beispielsweise von Seiten der Vereinsführung her. Aber man kann doch als Verein Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, das kann man auch in der Außendarstellung und in der Art und Weise, wie ich mit Eltern umgehe, transparent machen. Ich weiß, dass viele Vereine das sehr lästig finden, wenn Eltern am Spielfeldrand stehen. Und ich glaube, es ist auch sinnvoll, da Absprachen, Regelungen zu treffen. Aber trotzdem möchte ich ja als Mutter oder Vater auch wissen, was passiert mit meinem Kind beim Training. Da möchte ich durchaus auch mal zugucken dürfen oder mit dem Trainer sprechen dürfen, um mir ein Bild von der Situation in dem Verein zu machen.
Das sagt die Sportsoziologin Bettina Ruhloffs von der Deutschen Sporthochschule in Köln. Sie leitet das Projekt Safe Sports, das sexuelle Gewalt im Sport untersucht. Und über das Projekt und das Problem der sexualisierten Gewalt im deutschen Breiten- und Spitzensport haben wir gesprochen. Ich sage vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.